Ich lese uns den Predigttext zum vorletzten Sonntag in dem Kirchenjahr aus Offenbarung 2, die Verse 8 bis 11. Da geht es um die Rede des Herrn zu der Gemeinde zu Smyrna. Dem Engel der Gemeinde in Smyrna schreibe: Das sagt der Erste und der Letzte, der tot war und ist lebendig geworden. Ich kenne deine Bedrängnis und deine Armut. Du bist aber reich. Und die Lästerung von denen, die da sagen, sie seien Juden und sind's nicht, sondern sind die Synagoge Satans. Fürchte dich nicht vor dem, was du leiden wirst. Siehe, der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr versucht werdet. Und ihr werdet in Bedrängnis sein 10 Tage. Sei getreu bis an den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem soll kein Leid geschehen von dem zweiten Tod. Es ist überwältigend, dass Jesus Christus selbst vom Himmel her seine Gemeinde mit Hinweisen des wahren Lebens versorgte und versorgt. Er hätte ja sagen können, kurz vor seiner Himmelfahrt: Ich habe euch alles gesagt, nun breitet das bitte aus. Aber er hat vielmehr gesagt: Ich bin bei euch alle Tage, bis an der Weltende. Das bedeutet doch, dass Gott in Jesus Christus weiterhin für die Seinen und die, die noch hinzukommen sollen, sorgt. Er redet sie an und er macht ihnen deutlich, was sie in dieser Welt erleben können. Diese Sendschreiben an die Gemeinden waren ja an 7 gerichtet in der heutigen Türkei, in Kleinasien. Aber sie spiegeln zugleich Situationen der örtlichen Gemeinden in der Welt bis auf den heutigen Tag dar. Sie zeigen auf, was dir und mir geschehen kann. Und dann dieser Aufruf: In allem, was dir geschieht auf dieser Erde, sei getreu. Nicht nur für einige Zeit, sondern bis du abgerufen wirst aus der Zeit in die Ewigkeit, bis in den Tod. Sei getreu. Jesus Christus verschweigt uns nicht, dass der Weg des Glaubens in dieser Welt ein dorniger ist. Er verschweigt uns nicht, dass der Glaube angefochten wird, ja versucht wird, den Glauben überhaupt zu annullieren, als eine Sache, die sich überhaupt nicht lohnt. Heute war zum Beispiel im Radio zu hören, dass sich die Humanisten auf dem Waldfriedhof in Zehlendorf einen gesonderten Platz eingerichtet haben für solche, die da glauben, dass es gar keinen Gott gibt. Sie wollen gar nicht mit den anderen auf einem Feld liegen, die diesem Aberglauben, es gäbe einen Gott, frönen. Und die Leiterin über diesem Gebiet wurde interviewt und sie sagt: Na ja, jeder muss das ja selber entscheiden. Wir wollen die anderen jetzt nicht kritisieren, aber für uns mit dem Tod ist alles aus. Wir freuen uns einfach darüber, dass wir in die Natur wieder integriert werden und da hinübergehen. Aber es gibt weder Gutes noch Böses nach dem Tod. Das ist aus. Was wir zu erreichen haben, wollen wir jetzt hier erreichen. Aber wie sagte der Herr Jesus zu der Gemeinde zu Smyrna? Sei getreu bis in den Tod, dass du die Krone des Lebens bekommst. Und du sollst frei sein von dem zweiten Tod. Es gibt doch etwas nach dem irdischen Tod. Dort gibt es eine weitere Entfernung von dem lebendigen Gott für die, die ihn hier ablehnen, die sein Liebesangebot der Erlösung nicht annehmen wollen. Der zweite Tod, die ewige Pein. Aber die, die getreu sind, die auch durchhalten in dieser Zeit trotz aller Widerstände und allem Widerspruch, bleiben befreit von dem zweiten Tod. Sie werden aufgenommen in das Reich der Herrlichkeit des lebendigen Gottes. Jesus spricht zu dieser Gemeinde: Leiden müssen sein und werden auch sein. Ohne Leiden in dieser Zeit gibt es kein wahres Glaubens- und Überwinderleben. In dieser römischen Stadt, ja unter der römischen Herrschaft Smyrna, war ein reges Wirtschafts- und Handelsleben an der Tagesordnung. Diese Stadt war sehr stark auch besiedelt von Juden, von gläubigen Juden. Es gab eine Synagoge dort. Man ging auch am Schabbat dort hinein, um Gottes Wort zu hören. Aber in dieser Stadt lebten auch vornehmlich Juden, die Jesus als den Messias kennengelernt haben. Und auch Heiden, die Jesus als den Erlöser angenommen haben. Und diese wurden natürlich durch die anderen an diesem Ort sehr bedrängt. Die da sagen, wir sind auch Juden. Aber wie sagt der Herr, sie sind die Synagoge Satans. Sie verdecken den Weg des Lebens. Sie arbeiten gegen das Leben aus Gott in Christus. Ein hartes Wort, Synagoge des Satans. Aber zu dieser Synagoge gehören nicht nur widerständliche Juden der damaligen Zeit. Zu dieser Synagoge gehören alle religiösen Menschen und Menschen, die das Heil in Jesus ablehnen. Sie gehören zu der Gemeinschaft der Synagoge Satans und dienen ihm. Jesus Christus möchte deutlich machen, dass die, die ihn kennengelernt haben, festbleiben an dieser angebotenen Hoffnung des ewigen Lebens. Dass sie sich nicht wieder zurückziehen lassen in die Synagoge Satans. Leiden begleiten uns. Ich darf uns einige Stellen mitteilen, wo Gottes Wort es deutlich sagt, dass der Weg der Gläubigen durch diese Erdenzeit mit Trübsal begleitet wird. Paulus, der sehr viel auch Trübsalen erleben musste, schreibt in Römer 8, Vers 17, wir sind doch Gottes Kinder, wir sind Erben Gottes, Miterben Christi, wenn wir auch mit ihm leiden. Mit ihm leiden in dieser Zeit, dann werden wir zur Herrlichkeit mit erhoben. Und während der Missionsreisen ging der Apostel immer wieder mal in diese Gemeinde, die entstanden ist. Und was tat er dort? Es steht in der Apostelgeschichte 14, er sagte ihnen, wir müssen durch viel Leiden zur Herrlichkeit gehen. Also er erinnerte sie, dass Glaubensleben in dieser Welt nicht nur eine Anschauungssache ist und nicht nur eine persönliche Sache sein kann, die unangefochten bleibt, sondern eine Herausforderung an die übrige Welt. Und die wird nicht immer freundlich reagieren. Auch in der Offenbarung Kapitel 12 wird ja von dem Widersacher und seinem Anliegen gesprochen, in Vers 12. der Satan kommt zu euch herab und er hat Zorn, einen großen Zorn. Er will alles zerstören, was sich zu Gott bekennt. Er hat einen Zorn auf dich, auf mich. Er hat einen Zorn auf dein Bekenntnis. Aber du brauchst Schutz und Jesus will ihn dir gewähren. Sei getreu bis an den Tod. Bleibe bei Jesus, du wirst sonst dem Zorn des Satans nicht entfliehen können, wenn Jesus dich nicht beschützt. Und in Kapitel 13 in der Offenbarung steht auch, dass dieser Zorn des Satans auch einige ins Gefängnis führen wird und töten von den Gläubigen. Hier ist Geduld der Heiligen. Bleibe bei deinem Herrn, deinem Gott. Und Paulus sagt dann auch zu den Gläubigen, schaut, wir sehen doch nicht auf das Sichtbare. Christen rechnen nicht in erster Linie mit dem Sichtbaren, sondern mit dem Unsichtbaren, mit dem unsichtbaren Gott in Jesus Christus. Mit dem rechnen sie. Denn das bleibt in Ewigkeit. Verstehen wir? In einem wunderbaren Lied von Zinzendorf, Jesu geh voran, da sagt er das auch in der zweiten Strophe, soll's uns hart ergehen. Also mit anderen Worten, uns kann es hart ergehen. Uns wird es vielleicht in dieser Welt auch hart ergehen. Lasst uns feste stehen und auch in den schwersten Tagen niemals über Lasten klagen. Niemals über Lasten klagen. Denn durch Trübsal hier geht der Weg zu dir. Das waren jetzt nicht nur fromme Worte, die Zinzendorf hier verloren hat, sondern Erfahrungswerte. Erfahrungswerte, die alle Kinder Gottes machen. Und Jesus sagt das zu der Gemeinde zu Smyrna. Es werden einige unter euch in große Trübsal kommen, ins Gefängnis. Und dann sagt er, der Teufel wird das tun. Der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen. Hat denn der Teufel so viel Macht? Nur unter der Zulassung Gottes. Gott lässt es zu, dass manche ins Gefängnis geworfen werden. Er lässt es zu, dass manche getötet werden. Es hat einen guten Sinn. Der Teufel hat Interesse dran und freut sich darüber, aber er hat nie das letzte Wort. Wir sollen mitten in der Trübsal geläutert werden, haben wir hier gelesen. Ihr kommt in Bedrängnis, damit offenbar wird, wo ihr steht. Ihr werdet durch diese Dinge ausprobiert, und zwar zu eurem Besten. Denn wenn ihr nicht merkt, dass ihr gar nicht mehr bei Jesus seid, leidet ihr Schaden. Ihr sollt merken, wo ihr steht, und dann die Beziehung zu Jesus wieder festmachen. Das ist ja so wichtig. Manche Christen denken immer noch, sie folgen Christus. Aber wenn man das Leben genau anschaut, dienen sie schon gar nicht mehr Christus, sondern dem Antichristus. Darum muss diese Trübsal sein, uns zur Hilfe. Paulus hat es an vielen Stellen auch bezeugt, bekundet, dass wir in Gottes Kraft leben sollen und dürfen. Und auch im 2. Korinther 13, prüft euch doch selbst, ob ihr wirklich im Glauben steht. Man kann sich ja so viel einreden. Man kann sich ja streicheln und sagen, na, ich mache doch alles richtig. Prüft euch selbst, ob ihr im Glauben steht. Ihr müsst nicht von anderen erst geprüft werden. Prüft euch selbst vor Gottes Angesicht. Fragt euch ehrlich, Herr Jesus, bin ich wirklich bei dir? Folge ich dir? Tue ich dein Wort? Hab ich dich lieb? Stehst du über allem? Frag dich selbst. und antworte. Und wenn du merkst, es gibt Dinge in deinem Leben, wo das nicht mehr so ist, dann erwähle wieder die Gemeinschaft mit Jesus. Denn er allein ist das Leben. Er allein ist das ewige Leben. Er ist deine Vergebung der Sünden. Niemand sonst. Darum kehre dahin zurück, wo du vielleicht abgewichen bist. Denn wir werden auch über unser christliches Leben Rechenschaft ablegen dürfen und müssen. Wir werden alle vor dem Richtstuhl Christi offenbar werden. Und dann wird genau gesehen, was wir als Christen hier gemacht haben. Sei es gut, sei es böse. Es wird alles offenbar. Und ich für meinen Teil, und ich denke, dass jeder, der Jesus liebt, das auch wünscht, möchte am liebsten nur Gutes vorzuweisen haben. Darum soll es uns ein Gebetsanliegen sein und auch eine Revidierung am Ende dieses Kirchenjahrs, wo wir daran erinnert werden, an die Ewigkeit, dass wir unbedingt mit Jesus in fester Verbindung stehen. Und er hat ja gesagt, wer zu mir kommt, den stoße ich nicht weg. Er lädt uns immer ein. Er hat immer eine offene Tür, immer ein offenes Herz. Selbst wenn wir in dieser Welt manchmal, wie wir es sagen, gegen Wände laufen, weil die menschlichen Herzen so hart geworden sind, so ichbezogen. Jesu Herz steht immer offen. Wir dürfen zu ihm kommen. Ja, es wird uns nicht verschwiegen, dass Gemeinde Jesu auch Schwierigkeiten haben kann. Der Name Smyrna bedeutet ja Myrrhe, Myrrhe, Bitternis. Und wenn dem Herrn Jesus bei seiner Geburt ihm bestimmte Dinge geschenkt worden sind in einer Reihenfolge, die wir lesen, so ist diese Reihenfolge im Leben der Nachfolger umgekehrt. Er bekam Gold, Weihrauch und Myrrhe. Das heißt, Königreich, Priestertum und das Leiden. Die Fürsprache, Weihrauch, das Gebet, aber auch das Kreuzesleiden, Trübsal in dieser Welt. Alle Nachfolger in dieser Welt, die Jesus lieben, werden zunächst die Trübsalen miterleben, aber sind dann auch gerufen, in die Fürbitte für die noch unerlösten Menschen einzutreten. Und zum Schluss kommt die Herrlichkeit des Königreiches Christi in den Himmel. Smyrna, Myrrhe, Bitternis, Verfolgung der Gemeinde. Lebendige Zeugen, nämlich Zeugen wovon? Von der Auferstehung Jesu von den Toten. Lebendige Zeugen werden Verfolgung leiden. Paulus hat das deutlich auch gesagt an seinen Schüler Timotheus. Alle, die fromm leben wollen, müssen Verfolgung leiden. Hast du das auch schon gemerkt für dich? Alle Kinder Gottes kommen in irgendeiner Form in Bedrängnis. Und als der Apostel Paulus noch Saulus war, dachte er ja, was Gutes getan zu haben, indem er die Christen verfolgte. Aber wir sollen in aller Bedrängnis wissen, wenn Kinder Gottes verfolgt werden, verfolgen diejenigen in Wahrheit Jesus. Darum kam die Stimme zu Saulus: Warum verfolgst du mich? Ja, wer bist du? Ich bin Jesus. Du verfolgst mich, weil du die Meinen verfolgst. Jesus ist also immer dabei. Das sollen wir wissen. In aller Bedrängnis. Er ist immer dabei bei den Seinen. Und was uns angetan wird, wird ihm angetan. Darum sind wir getrost. Sei getreu bis in den Tod. Dann wirst du die Krone des ewigen Lebens empfangen. Das Schwierige allerdings ist, und das wird auch hier mit angesprochen, wenn die Verfolgungswellen und die Bedrückungen und die Ängste aus den eigenen Reihen kommen. Hier wird ja gesprochen, dass Juden Juden verfolgen. Das ist ja tragisch. Das ist doch schmerzlich. Wir lesen das ja in der Heiligen Schrift an vielen Stellen, nicht nur in der Apostelgeschichte, dass Paulus und die Verkündiger des Evangeliums sonderlich von ihren Volksgenossen verfolgt worden sind. Die Heiden waren eigentlich froh, das Evangelium zu hören. Aber die frommen Juden verfolgten Paulus, Barnabas und Silas. Und sie steinigten ihn sogar. Das war besonders schmerzlich. Und darum sagt hier der Herr, hört nicht darauf, achtet nicht darauf. Sie sagen, sie sind Juden, aber sie sind es nicht, sondern es ist Satans Synagoge. Seid ihr getreu bis in den Tod. Denken wir zurück in die Heilige Schrift und sehen, wie furchtbar es war, dass ein Bruder den anderen verfolgte und tötete. So hat Kain seinen eigenen Bruder ermordet. Aus Neid. Den eigenen Bruder. Und als Gott ihn fragte, wo ist denn dein Bruder Abel? Tja, soll ich denn etwa auf den aufpassen? Ja, er ist doch dein Bruder. Es ist doch kein Fremder. Wo ist er? Du hast ihn getötet. Sein Blut schreit zum Himmel. Oder denken wir daran, dass Esau den Jakob verfolgte. Er hat ihm versprochen, wenn unser Vater gestorben ist, dann töte ich dich. Ein Zwillingsbruder tötet den anderen. Das ist furchtbar schlimm. Aber Jesus sagt es hier zu der Gemeinde, auch das kann passieren. Bleibt aber treu bei mir. Oder denken wir an Josef und seine Brüder. Seine Brüder haben ihn aus Neid in die Grube geworfen und verkauft als Sklave nach Ägypten. Aus Neid. Brüder untereinander, ist das nicht furchtbar? All das erleben Christen in dieser Zeit, zu jeder Zeit. Schauen wir in die Vergangenheit, schauen wir in die Gegenwart, so wird es auch in der Zukunft sein. Aber immer wieder der Ruf Jesu, sei getreu bis in den Tod. So will ich dir die Krone des Lebens geben. Die Verfolgung geht bis zum heutigen Tag weiter. Ismael gleichsam verfolgt Isaak und alle, die der Linie Isaak auch weiter folgen. Das heißt, Ismael, die muslimische Linie, verfolgt die Juden und die Christen. Das ist so in dieser Welt. Es kommen Trübsale. Bis auf den heutigen Tag ist der ärgste Feind ja Israels eigentlich der Bruder Nahor, der Stammvater der Syrer. Hier verstehen wir diese schmerzliche Aussage des Herrn Jesus, die er den Jüngern schon zuvor gesagt hat, aber die man leicht vergisst, weil man sie nicht hören möchte. In Matthäus 10 sagte er zu seinen Jüngern, ich bin nicht gekommen, Frieden zu geben unter den Menschen. Das ist nicht mein erstes Anliegen, sondern Frieden aus Gott in eurem Herzen für die Ewigkeit, sondern ich bin gekommen, das Schwert zu bringen. Matthäus 10, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, Frieden zu bringen auf Erden. Ich bin gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Denn ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien mit seinem Vater und die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter. Und des Menschen Feinde werden seine eigenen Hausgenossen sein. hat der Herr Jesus gesagt. Er wiederholt es gleichsam vom Himmel her zu der Gemeinde zu Smyrna. Wundert euch doch bitte nicht. Das ist normal in dieser Welt. Ihr aber bleibt bei mir, damit ihr erlöst bleibt von dem zweiten Tod. Allerdings ist es immer wieder eine persönliche Entscheidung, die keiner für den anderen fällen kann. Gott ist darauf angelegt, so wie es auch Johann Jakob Schütz dichtete, das steht auch im Losungsbüchlein heute, was er geschaffen hat, auch erhalten zu wollen. Was unser Gott geschaffen hat, das will er auch erhalten. Darüber will er früh und spät mit seiner Güte walten. In seinem ganzen Königreich ist alles recht, ist alles gleich. Gebt unserem Gott die Ehre. Er will es erhalten, er will uns erhalten, die wir Jesus aufgenommen haben. Aber wir müssen auch den Preis akzeptieren, der da lautet, die Spaltung geht auch durch die Freunde, durch die Familie, durch die Volksgenossen. Sie sagen, sie sind Juden, sie sind es aber nicht, sondern des Satans Synagoge. Wir könnten das manchmal übertragen in unserer Zeit. Sie sagen, sie sind Christen, sie sind es aber nicht, sondern des Satans Kirche. Weil sie genau gegen das Wort Gottes, viele, die da behaupten, dass sie Christen sind, arbeiten. Sie sagen, das stimmt nicht, was in der Bibel steht. Das ist die Kirche Satans. Damit haben wir auch zu tun. Aber wir dürfen auf Jesus Christus hoffen und er wird uns hindurchbringen. Denn er hat gesagt, ich weiß, so sprach er diese Gemeinde an, ich weiß um deine Werke, ich weiß um deine Trübsal. Er könnte zu uns auch sagen, ich weiß um deine Diskriminierung, das weiß ich doch. Ich weiß um deine Armut in dieser Welt und doch bist du reich durch mich. Bist du reich, steht geschrieben. So redet der Herr mit den Seinen. Ich weiß es doch. Nun glaub es doch mal endlich, dass ich das weiß. Und durch mich bist du reich, auch wenn du äußerlich jämmerlich aussiehst, weil sich vielleicht viele von dir abwenden. Und du keine Freunde in dieser Welt hast, du bist trotzdem reich. In Jesus, mit dem Ewigen. Darum sagt der Herr zu dieser Gemeinde, es ist ja für uns menschlich gar nicht verständlich. Wenn ich zu jemand sagen würde, pass mal auf, du wirst bald ins Gefängnis gelegt, es könnte sein, dass du sogar getötet wirst. Nun fürchte dich mal nicht. Dann würden die mich angucken und sagen, ist der noch ganz bei Trost? Der verkündet mir hier so etwas und dann soll ich ganz ruhig bleiben. Jesus sagt das aber. Er kann das, weil es hier um etwas anderes, Großes, Herrliches, Ewiges geht. Er sagt, ich weiß das alles, was dir passiert, aber fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Sei getrost. Sei getrost, fürchte dich vor keinem, dass du leiden wirst. Also wieder dieser Gegensatz. Du wirst leiden, aber fürchte dich nicht. Manche behaupten ja in unserer Zeit, das sei ein billiger Trost. Aber es ist ein großer Trost. Denn wenn Gott in Jesus uns das sagt, dann steht er auch dazu. Er weiß nämlich auch, dass wir noch gewisse Lernprozesse durchmachen müssen. Wir sind noch nicht das, was wir oft mit Worten vorgeben zu sein. Uns fehlt noch sehr viel. Und darum lässt der Herr dies zu, diese Trübsal bei Smyrna und bei denen, die in ähnlichen Situationen leben, damit etwas Wichtiges und Herrliches gelernt wird, wie es der Apostel Paulus auch schreibt. Er rühmte sich in Römer 5 nicht nur der Herrlichkeit Gottes, dass er zu Jesus gehört. Man stolpert direkt über solche Worte, wenn er dann sagt, ich rühme mich auch der Trübsale. Ja, das ist ja ein Ding. Ich rühme mich der Schwierigkeiten, die ich erlebe. Dadurch, dass ich Jesus folge? Warum? Weil diese Dinge Wunderbares an meinem Leben bewirken und mich sicher machen. Es wächst in mir durch Bedrängnis Geduld. Und Paulus erkennt deutlich, mir fehlt sie. Ich bin schnell am Ende. An der nächsten Straßenecke ist die Geduld vorbei. Aber Bedrängnis, die der Herr zulässt in meinem Leben, wirkt Geduld. Ein Aufblick zu ihm, eine Hinwendung zu ihm. Und wenn ich in der Geduld bleibe, dann steige ich immer mehr in die Bewährung und Läuterung ein. Es kann dann nur besser werden mit mir durch die Trübsal. Und wenn ich in der Bewährung beständig bleibe, dann kommt große Hoffnung in mir auf die Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott zum ewigen Leben. Und diese Hoffnung lässt uns nicht zu Schanden werden, sagt der Apostel. Er rühmt sich der Trübsale. Stellen wir uns das vor. Denn er hat auch auf seinen Missionsreisen bemerkt, dass die Trübsale einen großen Segen in sich bargen. Als er zum Beispiel in Philippi war, freute er sich zunächst über die eine Frau, Lydia, die gläubig wurde an den Herrn Jesus. Aber was war die Folge? Der Teufel hat da hineingeschlagen. Der Wahrsagegeist einer Frau wurde ausgetrieben und schon wurden die Leute angeklagt, Paulus und Silas, kamen ins Gefängnis, wurden geschlagen, blutig geschlagen, in die nasse Zelle, da wo es am dunkelsten war, lagen sie in Ketten. Welch eine Trübsal. Aber unterdessen hatten diese gemerkt, wir müssen Gott danken, auch für die Trübsal. Und dann fingen sie an zu loben, zu preisen, die Türen sprangen auf, die Ketten fielen ab und sie hätten das Gefängnis verlassen können. Aber der Kerkermeister kam, wollte sich erstechen, weil er dachte, die Gefangenen sind geflohen. Und dann hieß es, nein, wir sind alle hier. Was passierte? Ehe der Kerkermeister und sein ganzes Haus bekehrten sich und eine Gemeinde zu Philippi wuchs durch Trübsal. Verstehen wir? Wenn wir die Trübsal gerne annehmen aus Gottes Hand und glauben, dass er was Wunderbares damit verbindet, werden wir den Segen erfahren. Und dann werden wir sagen, ich rühme mich auch der Trübsale, weil so viel Gutes dabei für mich, für andere herausgekommen ist. Jesus Christus sagt, das geschieht euch in der Zeit, wo ihr mich verkündet hier auf dieser Erde, dass ihr geprüft und versucht werdet. Sei nur getreu. Ihr müsst geprüft werden. Ich bin so dankbar, dass Jesus Christus auch mich immer wieder prüft. Dass er mich immer wieder in Situationen stellt, wo ich mich entscheiden muss, entweder für ihn oder für meine Gedanken. Wo ich mich entscheiden muss, ob ich jetzt nach meinem Verständnis in einer Situation handle oder ihn zulasse. Er prüft mich. Was willst du denn jetzt machen? Und man spürt dann manchmal, dass in einem selber hochkommen möchte, so zu handeln, wie man denkt, dass es richtig ist. Und dann sagt er so, jetzt weißt du Bescheid über dich. Ja, ich habe extra diese Trübsal kommen lassen, damit offenbar wird, was in dir steckt. Willst du jetzt wieder mir vertrauen? Und dann geht man ins Gebet und sagt, ja, das will ich. Ich will nicht selber kämpfen, sondern du bist mein Hirte, mein Gott, mein Herr. 10 Tage wurde hier dieser Gemeinde, diese Trübsal angesagt, für 10 Tage wirst du Leid haben. Das ist ein symbolischer Wert für die Gemeinde Jesu auf Erden. 10 ist die Vollzahl der Trübsal. Es entspricht ja dem Wort Jod oder Jad im Hebräischen und das heißt Hand. Es ist alles unter meiner Hand. 10 Tage, 10 Tage, du wirst Trübsal leiden, aber alles unter meiner Regie. Denn eines bleibt fest, und das hat Paulus auch in der Trübsal gemerkt, so wie die Gemeinde zu Smyrna das merken sollte: nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes. Und dann werden viele Dinge aufgezählt, die furchtbar sind, die mit Trübsalen, Krankheiten und vielem anderen zu tun haben. Dann heißt es: nichts wird uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Also sei getreu bis in den Tod. Halte fest an Jesus Christus allein. Das soll uns heute am Ende dieses Kirchenjahres neu gesagt werden. Und vielleicht müssen wir auch Buße tun und umkehren, weil wir selbstständig in uns geworden sind und sind der Trübsal aus dem Weg gegangen, die Jesus uns geschickt hat. Ja, es steht ja auch geschrieben, dass die Liebe in vielen erkalten wird, die Ungerechtigkeit wird überhand nehmen. Ja, was bedeutet das? Sollen wir jetzt nun das wieder aufrichten und sagen, dann werden wir mal die Gerechtigkeit aufrichten? Nein, sei getreu bis in den Tod, sei stille. Warte immer auf den Herrn. Das Ziel der Kinder Gottes auf Erden ist nicht ein langes physisches Leben, sondern ist die Krone des ewigen Lebens. Das ist das Ziel. So wirst du empfangen, die Krone des ewigen Lebens. Und der zweite Tod wird keine Macht haben über dich. Ich habe dort ein kurzes Wort über die persönliche Entscheidung gelesen, was Spurgeon mal schrieb. Er sagt: gedenke doch an Lot's Weib. Denke an Lot's Weib. Sie war ja die Frau eines Mannes, der trotz aller seiner Fehler doch ein gerechter Mann war. Sie war mit ihm durch das engste nur mögliche Band vereint. Und doch kam sie um. Sie hatte mit dem heiligen Abraham in Zelten gewohnt und schien an allen Vorrechten des abgesonderten Volkes teilzuhaben. Und doch kam sie um. Sie war jemand teuer, der dem Vater der Gläubigen teuer gewesen war, und dennoch kam sie in ihrer Sünde um. Dies ist eine sehr ernste Warnung, und wir können nicht oft genug wiederholen, dass Blutsbande keine Garantie für das Heil sind. Du kannst die Frau des heiligsten Mannes Gottes und doch eine Tochter Belials sein. Du kannst der Schwiegersohn eines Fürstengottes sein und doch selbst ein Verworfener. Du kannst das Kind eines Propheten sein und doch mag der Fluch des Propheten Gottes auf dich fallen. Du kannst der Vater einer sehr frommen Familie und doch ein Fremdling im Reiche Gottes sein. Keinerlei irdische Verwandtschaft kann uns etwas nützen, wenn wir nicht persönlich geistliches Leben haben. Unsere erste Geburt bringt uns nicht in das ewige Leben. Denn was vom Fleisch geboren ist, ist Fleisch. Es neigt zur Sünde und wird sicherlich verderben. Wir müssen wiedergeboren werden. Denn nur durch die neue Geburt, die vom Geist und von oben ist, kommen wir in die Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Also bleibt es immer eine persönliche Entscheidung, mit Jesus zu leben. Sei getreu bis in den Tod. Und da ist mir zum Schluss dieses Lied eingefallen: Wag es mit Jesus. Da heißt es dann: ich will dich heute fragen, bist du ganz für mich bereit? Du verlierst dich sonst im Jagen nach den Gütern dieser Zeit. Wag es mit Jesus. Was, und das hat mich dann doch gefreut, dass das mit eingebunden worden ist, was deine Not auch sei. Also hier wird die Not gar nicht verschwiegen. Wag es mit Jesus, was deine Not auch sei. Wag es mit Jesus, er macht dich frei. Und das sollen wir auch an diesem Sonntag neu beherzigen. Jesus spricht uns zu: vom Himmel her, dass wir wohl Trübsal haben werden, aber wir kommen letztlich nicht darin um. Wir sind befreit vom zweiten Tod. Sei nur getreu.